3FM. Tod in Ulm.
Wir laden Sie ein zur Lesereihe des Kriminalromans von Adi Hübel.
Die Autorin liest selbst.
Wir senden dienstags und freitags um 10.30 Uhr im Vormittagsprogramm jeweils eine Episode. Heute hören Sie die 21. Folge von Tod in Ulm, dem Kriminalroman von Adi Hübel. Was bisher geschah. Kiki Wunder, eine junge Kriminalassistentin aus Berlin, ermittelt mit ihrem Kollegen Fritz Federle in einem Mordfall im Ulmer Stadtteil Söflingen. Die Spuren führten inzwischen eindeutig nach Norddeutschland. Kiki und Fritz wurden beauftragt, die Kollegen dort zu unterstützen.
Federle lehnte dann ein paar Minuten später das angebotene Radieschen rundweg ab. Er sei zwar fast ein Schwabe, aber keineswegs ein Zöflinger. Und mit einem Rettich kann man mich jagen. Doch so heiße das im Schwäbischen, versicherte er Kiki. Ein A nach dem anderen. Hast du das jetzt überhaupt verstanden? Wollte er wissen. Kiki bestätigte, dass sie durchaus schon Schwäbischkenntnisse erworben habe und dass das mit dem Jagen ihr auch bekannt sei. Von zwei ihrer Zeugen hatte Federle schon die telefonische Versicherung, dass sie mit den vorgelegten Fotos der beiden Männer nichts anfangen konnten. Federle hatte es gut gemacht. Er hatte die beiden Bilder eingescannt und einfach an alle verschickt, von denen er eine Mailadresse hatte. Die Rückmeldung von zweien der diffizilen Männer stand noch aus, vom Apotheker und von Direktor Schnurzer. Eigentlich glaubten aber weder Kiki noch Federle daran, dass es sich bei den beiden Gesuchten um zwei Ulmer handelte. Die Fahndung war inzwischen bundesweit angelaufen, aber als sie noch einmal die Fakten durchgingen, kamen sie zu dem Schluss, dass den an der Autobahnstrecke bei Mannheim gefundenen persönlichen Gegenständen des Toten ein hohes Gewicht beizumessen sei. Kiki erinnerte Federle noch einmal an die Hinweise ihrer Zeugen auf die Geldgeber im Norden, als das Telefon klingelte. Es konnte nur der Apotheker sein, so wie es Kiki aus dem Hörer entgegenschallte. Nein, sie hatte nicht abgenommen, sie saß nur daneben. Aber Herr Riedle schrie wieder einmal so laut, dass sie bequem mithören konnte. Er kenne die zwei Männer nicht, rief er, aber sie sollten unbedingt nach Norden schauen. Die zwei hätten doch Gesichter, wie man sie häufig da oben finde. Er habe es gleich gesagt, Ulmer ermorden niemanden und Zöflinger schon gleich gar nicht. Also, guckt sie, dass er die zwei verwischet. Mein Schwiegersohn war ja ein Filou, aber umbringen hätte man auch nicht gleich brauchen. Damit legte er auf und Kiki und Fritz mussten schon wieder einmal herzlich lachen. Der war einfach ein Original, ein schwäbisches, dieser Apotheker. Herr Schnurzer hatte sich auch geäußert. Er teilte mit, er habe keinen der Männer auf den zugesandten Bildern erkannt. Frau Tarik war außen vor, die brauchten sie nicht mehr zu befragen und die anderen Zeugen würden von Manni und Susi kontaktiert werden. Für sie beide hieß das, die Ulmer Seite konnten sie fast vergessen, zumindest was die beiden Verdächtigen anging. Inzwischen war es schon nach 13 Uhr und während Federle noch kurz den Chef über ihre Ergebnisse unterrichtete, verzog sich Kiki in ihr Büro. »Hallo, du fleißiges Lieschen, du«, sprach sie das üppig blühende Gewächs auf ihrem Fensterbrett an und prüfte, wie Frau Zimmermann am Vormittag, den Stand der Trockenheit der Topferde. Sie war sich nicht ganz sicher, ob sie nicht vorsorglich doch etwas Wasser nachgießen sollte. »Hallo, ich verreise nämlich und da will ich natürlich nicht zurückkommen und du bist bis zur Unkenntlichkeit verdorrt.« Das fleißige Lieschen hielt sich schweigend zurück. Sollte sie oder sollte sie nicht? Ein paar Tropfen konnten nicht schaden. Auch die grünen Pflänzchen daneben, das Bohnenkraut, das bald blühen sollte, der Salbeistrauch und der kleine Rosmarin bekamen noch einige Tropfen ab. Wer weiß, wann ich wieder zurück bin. Ich verreise, sang sie vor sich hin. Irgendwie machte ihr die Aussicht, unterwegs zu sein, in den Norden zu fahren, super gute Laune. Sie spürte es selbst, wie sich ihre Stimmung ganz von alleine in die Höhe schraubte. Es war ihr durchaus bewusst, dass es nicht nur die Fahrt war und die Hoffnung, die beiden Täter zu fassen, sondern vor allem die Aussicht, mit Fritz einen oder mehrere Tage zu verbringen. Auch gut, jetzt nannte sie ihn in Gedanken auch schon Fritz. Naja, jeder hatte das Recht auf seinen eigenen Namen und sie war ja auch nicht lernunfähig. Den Fritz hatte sie schon weggesteckt. Kurz setzte sie sich noch an den Computer und begann, den Bericht über ihre Ergebnisse vom Vormittag zu verfassen. Dann war es Zeit für die Pressekonferenz. Sie wollte auf keinen Fall zu spät kommen. Als sie zum großen Besprechungsraum kam, war er leer. »Manni, was ist los? Ist die Konferenz abgesagt worden?« rief sie ihrem Kollegen hinterher, der eilends auf die Eingangstüre zustrebte. »Komm schnell, sie ist verlegt worden, ins Stadthaus«, gab ihr Manni Bescheid. Auf dem kurzen Weg nach nebenan erfuhr sie, dass der Andrang der Pressemeute so groß war, dass ihr Besprechungsraum nicht ausgereicht habe. Der Polizeipräsident habe im Stadthaus nachgefragt und die Chefin dort habe ganz ohne Probleme und schnell entschlossen ihren Saal zur Verfügung gestellt. Dr. Roth war voll des Lobes, was für eine freundliche und rasch entscheidende Person sie sei. Puh, das konnte ja heiter werden, so viel Presse. Federle stieß zu ihnen und sie eilten über den Hof und die Gasse zum Eingang des Stadthauses. Diesen Bau hatte Kiki seit ihrem Hiersein schon erkundet. Sie war noch nicht in einer der vielen Veranstaltungen gewesen, hatte sich aber vorgenommen, eines der nächsten Konzerte hier zu besuchen. Im Programm waren tolle Abende mit moderner Musik und auch mit Jazzmusik angekündigt. Sie musste sich eben die Zeit nehmen und die Abende nicht immer mit Frau Zimmermann verquatschen. Es war eben sehr bequem, nach Hause zu kommen und die Beine hochzulegen. Außerdem wollte sie jetzt im Frühling auch das viele Grün vor ihrer Terrasse genießen und das gelang ihr nur am Abend und natürlich auch am Wochenende. Als sie jetzt die Türen aufstießen, musste sie wieder daran denken, was sie von ihrer Vermieterin über das Zustandekommen des Gebäudes gehört hatte. Es hatte anscheinend große Meinungsverschiedenheiten über dieses Bauwerk gegeben. Das Für und Wider war ungemein heftig ausgetragen worden. Ein Bürgerentscheid hatte dann wohl endgültig zum Entstehen des Bürgerhauses geführt, das ein so renommierter Architekt wie der Amerikaner Richard Meyer dann ausführen durfte. Jetzt konnte sogar ihre Presseinformation hier stattfinden. Das war ein Gedränge auf der Treppe in den ersten Stock. Unglaublich. Der Saal war voller Menschen, die sich gespannt mit Schreibblöcken und Kameras auf den Stühlen reckten. Herr Roth, ihr Chef und der Staatsanwalt Dr. Meiser saßen vorne auf dem Podium, das Münster in ihrem Rücken. Der Tisch vor ihnen war bestückt mit vielfarbigen Mikrofonen. Manni, Federle und Kiki hielten nach weiteren Kollegen und nach Sitzgelegenheiten Ausschau. Dr. Roth hatte sie erspäht und winkte heftig in ihre Richtung. Sollten sie etwa nach vorne kommen? Kiki war sich nicht sicher, wen er mit seinen Gesten meinte. Fragend zeigte sie auf sich und Dr. Roth nickte heftig. Federle sah sie grinsend an. Herr Roth braucht weiblichen Beistand. Bei so viel überregionalem Interesse macht es sich doch gut, wenn sich auch eine weibliche Ermittlerin präsentiert. Und dann flüsterte er noch so nahe an ihrem Ohr, dass sein Atem sie kitzelte. Und wenn diese weibliche Ermittlerin noch so attraktiv ist wie du? Kiki reagierte nicht und drängte sich seitlich vorne auf die kleine Bühne. Sie hatte keine Probleme, sich dazuzusetzen. Ob sie viel zur Information der Öffentlichkeit beitragen könnte oder sollte, würde sich zeigen. Der leitende Ermittler begann mit seinen Ausführungen. Die Zeugenvernehmungen vor Ort wurden genauso erwähnt wie die bisherige Ergebnislosigkeit in diese Richtung. Dann kam relativ bald der Knüller. Die Zeugenaussagen der Schülerin und des Freundes wurden vorgestellt, der baldige Durchbruch angekündigt. Die Phantombilder sollten doch bitte in der Presse erscheinen. Sie lägen am Ausgang auf einem Tisch zur Mitnahme aus und würden auch noch elektronisch übermittelt. Dann kamen die Fragen der Reporter. Weshalb waren die Zeugenaussagen nicht früher erfolgt? Was hatte die Gerichtsmedizin genau festgestellt? War der Fundort auch der Tatort? Wo befand sich der Tatort genau? War Söflingen ein Problemstadtteil? War die Kriminalität in Ulm besonders hoch? War die Insolvenz Baders der Grund für seine Ermordung? Welche Rolle spielten die verschiedenen Geliebten des Ermordeten? War die Ehefrau völlig unverdächtig? Was war die Tatwaffe? Und so weiter und so fort. Die Fragen schienen kein Ende zu nehmen. Kiki kam erst zum Einsatz, als es darum ging, zu berichten, auf welchen Umwegen die Phantombilder der beiden Verdächtigen entstanden waren. Natürlich blieben die Namen der beiden Jugendlichen und auch der von Frau Zimmermann unerwähnt. Doch diese Story interessierte nicht nur die Blödzeitung, sondern ganz allgemein. Man konnte das gesteigerte Interesse direkt greifen. Hier kam das Menschliche, allzu Menschliche zum Vorschein. Und das gab Fleisch an die Knochen, wie ein Reporter meinte. Dafür interessierten sich natürlich vor allem die Leserinnen der Regenbogenpresse. Ein Liebespaar und zwei Mörder. Oder noch mehr reißerische Aufmacher. Kiki sah die Leitartikel der Zeitungen andern Tags schon vor sich. Sie versuchte, so sachlich es ging, zu berichten, um so wenig wie möglich Fleisch beizusteuern. Damit stand Kiki jetzt völlig ungeplant im Mittelpunkt des allgemeinen Interesses und musste mehrere Blitzlichtattacken über sich ergehen lassen. Als einer der Journalisten dann noch wissen wollte, seit wann eine so interessante Kriminologin wie Frau Wunder sich in Ulm aufhalte, beendete Dr. Roth ziemlich abrupt die Fragestunde. »Danke, Frau Wunder, das war hervorragend, wie Sie das gemacht haben«, verabschiedete sich der Staatsanwalt von Kiki. Und auch von den beiden männlichen Kollegen wurde ihr auf dem Rückweg zum Präsidium in bewundernden Worten große Medienwirksamkeit bescheinigt. »Die werden sich aber nicht mit unserer Verschwiegenheit abfinden«, meinte Manni. »Die Meute hat Lunte gerochen.« Und auch Federle war der Meinung, Kiki solle sich vorsehen nach Feierabend bei ihren Gängen durch Söflingen. »Da wird jetzt an jeder Ecke einer lauern, mit Mikro und Kamera, du wirst schon sehen.« »So viele Gänge mache ich heute nicht mehr. Wir sind doch ins Theater verabredet und das beginnt heute schon um 19 Uhr.« »Oh«, tat Federle zerknirscht, »das habe ich ja ganz vergessen. Aber Verabredung ist Verabredung. Wo sollen wir uns treffen?« »Treffen wir uns einfach im Theater, um 7:15. Einverstanden?« »Also«, funkte Manni dazwischen, »ich hätte dich abgeholt, wenn du mit mir ausgegangen wärst. Eine solche Frau lässt man doch nicht alleine auf die Straße.« »Ja, ja, ja, Manni«, grinste Kiki, »du lebst halt noch im vorletzten Jahrhundert, wo die Frauen nur in männlicher Begleitung das Haus verlassen durften. Nach deiner Vorstellung sollte ich wohl eine Burka tragen heute Abend und in deiner Begleitung mindestens 3 Schritte hinter dir gehen. Das hättest du wohl gerne. Wo ist übrigens unsere Kollegin Suse? War sie nicht da?« »Sie hat mich angerufen, dass sie es nicht schafft. Sie war doch mit den Phantombildern unterwegs. Schade, dein Auftritt hätte ihr sicher gefallen.« Federle und Kiki gingen sofort ins Büro zu Dr. Roth. Sie wollten die Reise nach Norddeutschland besprechen. Die Kollegin aus Nordhorn hatten signalisiert, dass ihnen die kleine Verstärkung aus Ulm willkommen wäre. Sie hatten anscheinend schon mehrere Hinweise auf die gesuchten Männer erhalten, aber noch keine Ergebnisse erzielt. Von Dormagen gab es keine Resultate und so erhielten sie den Auftrag, sich nach Nordhorn zu begeben. wie Dr. Roth sagte, um dort die Kollegen zu unterstützen. Sollte sich in Dormagen etwas ereignen, würden sie es als Erste erfahren und sie wären dann ja schon auf der Strecke unterwegs. Federle bat dringend darum, mit dem eigenen Wagen fahren zu dürfen. Und da einige der Dienstfahrzeuge gerade zur Überholung in der Werkstatt waren, stimmte Roth zögernd und nicht sehr begeistert zu. Dann stellten sie mit Hilfe ihrer Kollegen und unter emsiger Beteiligung Herrn Winz einige Mappen mit ihren bisherigen Resultaten zusammen. Berichte, Zeugenaussagen, Protokolle, Tatortbeschreibungen, Ergebnisse der Spurensicherung und Fotos aller Art. Punkt 5 Uhr verabschiedete sich Kiki von Suse und Manni und fuhr gemächlich nach Hause. Der Tag hatte ihr gefallen und sie hoffte, dass der Abend noch schöner werden würde. Manni hatte ihr noch den guten Rat gegeben, die Zimmertüre im Hotel nachts ja gut verschlossen zu halten, damit nicht irgendwelche männlichen Wesen, also zum Beispiel zwei Verbrecher oder so, zu ihr ins jungfräuliche Bettlein schlüpfen könnten. Suse hatte ihr dabei zweideutig zugezwinkert und gemeint, da reicht doch einer. Mal sehen, was sich machen lässt, hatte Kiki nur erwidert und sich schmunzelnd davongemacht.
Tod in Ulm, der Kriminalroman von Adi Hübel, gesprochen von der Autorin selbst. Episoden laufen jeden Dienstag und Freitag um 10.30 Uhr bei Radio Free FM und im Netz zum Nachhören auf freefm.de. Produktion und Schnitt Dominik Köstler. Free.